Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Martin Zagatta. Willkommen an einem Tag, an dem sich nicht jeder freuen wird in der Grillnation Deutschland. Denn Fleisch soll teurer werden. Diese von den Grünen schon lange unterstützte Forderung ist nicht neu, findet jetzt angesichts der Klimadebatte aber auch Zustimmung im Regierungslager. Darüber berichten wir gleich, auch über die neuen Probleme der Bundeswehr. Da müssen jetzt offenbar alle 53 Tiger-Hubschrauber am Boden bleiben. Doch damit zu der Forderung des Deutschen Tierschutzbundes, der die Bundesregierung jetzt drängt, eine Extra-Abgabe auf Fleisch zu erheben, ähnlich wie die CO2-Steuer. Eine Fleischsteuer also, um die Haltung von Nutztieren zu verbessern. Und Zustimmung kommt auch aus den Parteien der Großen Koalition, wie Volker Findhammer berichtet.
Zwar plant Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner ein staatliches Tierwohl-Label und es gibt bereits Initiativen des Handels und der Verbände, aber die Teilnahme daran ist bislang freiwillig und genau das geht dem Tierschutzbund nicht weit genug. Deshalb kam von dort der Vorstoß, eine Fleischsteuer zur Finanzierung einer besseren Tierhaltung einzuführen, um mit den daraus resultierenden Mehreinnahmen den tiergerechten Umbau der Ställe finanzieren zu können. Statt an eine eigene Fleischsteuer denken die Agrarpolitiker der Grünen und der SPD jetzt an eine Abschaffung des reduzierten Mehrwertsteuersatzes für Fleisch. Der agrarpolitische Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion Friedrich Ostendorf sagte der Welt, es sei nicht zu erklären, warum Fleisch mit 7% besteuert werde und beispielsweise Hafermilch mit 19%. Die zusätzlichen Einnahmen könnten zum Wohl der Tiere eingesetzt werden. In gleicher Weise argumentiert der agrarpolitische Sprecher der SPD-Fraktion Rainer Spiering. Auf 5 Milliarden Euro würden sich die Einnahmen aus der höheren Mehrwertsteuer für Fleisch pro Jahr belaufen. Aber das Geld würde erst einmal in den allgemeinen Steuertopf des Bundes fließen.
Wenn man was erreichen will, muss man tatsächlich zweckgebunden versuchen, eine Finanzierung zu schaffen. Und wenn man sich dann darauf einigt, zu sagen, so in den Haushaltsberatungen kommen wir überein, eine bestimmte Menge Geldes für Tierschutz, Tierwohlmaßnahmen auszugeben, dann wird das Geld auch entsprechend zweckgebunden ausgegeben. Das ist dann im Haushalt festgelegt und da kann man dann auch nicht mehr dran rumrütteln.
So Spiering in Welt-TV. Doch aus der SPD-Fraktion kommen auch andere Töne. So erklärt der parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Carsten Schneider, die SPD-Bundestagsfraktion diskutiere nicht über eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Fleischprodukte. CSU-Generalsekretär Markus Blume sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Fleisch helfe nicht dem Tierwohl, sondern mache Fleisch einfach nur teurer. Der agrarpolitische Sprecher der CDU, Albert Stegemann, lehnt den Vorstoß dagegen nicht ab, machte aber deutlich, dass die möglichen Mehreinnahmen zwingend den Tierhaltern zugutekommen sollten, um einen artgerechten Ausbau der Ställe finanzieren zu können. Genau das ist auch vom Deutschen Bauernverband zu hören. Dessen Generalsekretär Bernhard Grüsken erklärte, nicht der Fiskus, sondern die Landwirte bräuchten Mittel und Unterstützung für eine Weiterentwicklung der Tierhaltung.
Wir haben auch bei einer Abgabe noch nicht die Garantie, dass das entsprechend in der Zweckbindung für die Landwirtschaft bleibt. Weil wo wird Tierwohl gemacht? Beim Landwirt.
Außerdem wird beim Bauernverband die Gefahr von Ausweichreaktionen gesehen, also dass sich der Handel preisgünstig aus anderen EU-Ländern mit niedrigeren Standards in der Tierhaltung versorgen könnte. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner begrüßte im Deutschlandfunk Kultur die grundsätzliche Idee, die Landwirte bei der Förderung des Tierwohls zu unterstützen.
Ja, lasst uns darüber diskutieren. Wenn es eine gesellschaftliche Aufgabe ist, dass es auch gesellschaftlich finanziert wird, dass wir helfen beim Stallumbau, zum Beispiel mit Förderanreizen.
Eine höhere Mehrwertsteuer hält Klöckner jedoch nicht für den angemessenen Weg, zumal das daraus resultierende Aufkommen nicht allein dem Bund, sondern auch anteilig den Ländern zur Verfügung stehen würde und da sei es mit der Zweckbindung dann schwierig. Die Debatte sei gut, aber über die Instrumente müsse man sich noch einmal unterhalten, betonte Klöckner. Der Co-Vorsitzende der Grünen, Robert Habeck, sagte der Süddeutschen Zeitung, eine isolierte Betrachtung von Einzelsteuersätzen sei nicht sinnvoll. Wer etwas ändern wolle, müsse das gesamte Mehrwertsteuersystem auf ökologische Lenkungswirkung und soziale Auswirkungen hin umbauen.
Pannen, schlechte Ausrüstung, technische Mängel, solche Meldungen über die Bundeswehr gibt es immer wieder. Die jüngste jetzt, die Kampfhubschrauber Tiger, die eigentlich als hochmodern gelten, müssen vorerst am Boden bleiben, alle 53 Tiger-Maschinen. Klaus Remme in Berlin, was steckt dahinter?
Herr Zagatta, die Bundeswehr hat am Nachmittag getwittert, ergänzend zu einer Pressemitteilung. Priorität hat es für uns immer die Sicherheit der Besatzungen, hieß es da in dieser Mitteilung, in der die Aussetzung des Flugbetriebs für ihren, Sie haben es gesagt, modernsten Kampfhubschrauber vom Typ Tiger mitgeteilt wurde. Anlass ist demnach eine Mitteilung der Industrie, der zufolge bestimmte Bolzen, die im Hubschrauber verbaut sind, einen Mangel aufweisen könnten. Morgen will sich dazu eine Expertenrunde treffen. Sicher ist, alle Maschinen müssen jetzt überprüft werden und es müssen dann, wenn nötig, Bauteile ausgetauscht werden. Davon betroffen das Kampfhubschrauberregiment 36 in Fritzlar und das deutsch-französische Heeresfliegerausbildungszentrum in Frankreich. Ich habe es gesagt, es sind moderne Maschinen. Das Heer verfügt über 53 dieses Typs. In Auslandseinsätzen wurden sie bereits in Mali eingesetzt, sind aber zurzeit nicht im Ausland, hat also auch deswegen keine Auswirkungen auf Aufträge oder Einsätze dort. Herr Zagatta, was die Rolle dieser Bolzen angeht, Spiegel Online berichtet über einen Bauteil der Rotorsteuerung. Der Hersteller Eurocopter habe darauf hingewiesen, dass die Bauteile eine Wasserstoffversprödung aufweisen könnten. Offenbar besteht hier das Risiko eines Bruchs. Und interessant ist auch, die Teile stecken auch in anderen Hubschraubern. So teilte die Bundeswehr selbst mit dem Transporthubschrauber NH90, im Schulungshubschrauber EC-135. Aber der Flugbetrieb mit diesen Maschinen läuft weiter, da diese Bolzen, so wurde erklärt, nicht an sicherheitsrelevanten Stellen verbaut wurden. Reaktionen kamen auch prompt. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die verteidigungspolitische Sprecherin von der FDP, eine weitere Peinlichkeit in einer langen Reihe von Pleiten, Pech und Pannen, so Strack-Zimmermann hier zum Deutschlandfunk. Es gelte Murphy's Law, läuft eine Sache schief, läuft alles schief, so die FDP-Politikerin wörtlich.
Hat das jetzt irgendwelche Konsequenzen?
Na, es hat mit Sicherheit Konsequenzen auf den Schulungsbetrieb. Ich sagte es, im Ausland hat es keine Auswirkungen, da im Moment kein Einsatz. Sie haben es eingangs erwähnt, es gibt 53 Maschinen dieses Typs für das Heer. Aber insgesamt, und das wissen wir ja auch von anderen Waffensystemen, ist natürlich die Einsatzbereitschaft dieser Maschinen nicht vollzählig vorhanden. Wenn ich auf die Materiallage 2018 schaue, so war von diesen 53 Maschinen weniger als 12 durchschnittlich einsatzbereit. Wenn diese nun nicht eingesetzt werden können, dann hat das Auswirkungen auf die Ausbildung. Und die Frage ist, wie lange hält das an? Wie schnell können Bauteile, wenn es denn nötig ist, ausgetauscht werden?
Neue Probleme bei der Bundeswehr. Dankeschön, Klaus Remme, für diese ersten Informationen. Die Äußerungen des CDU-Politikers Carsten Linnemann über eine erweiterte Vorschulpflicht und eine spätere Einschulung bei fehlenden Deutschkenntnissen haben eine bundesweite Debatte ausgelöst, mit heftiger Kritik von vielen Seiten, auch aus der Union selbst. Ausdrückliche Unterstützung erhält Linnemann allerdings von CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak, der sich für verbindliche Sprachtests vor der Einschulung ausspricht. Aus Berlin Frank Kapellan.
Carsten Linnemann meldet sich aus dem Urlaub, um seine umstrittenen Äußerungen richtigzustellen. Ich bin nicht falsch verstanden worden, unterstreicht der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Vielmehr sei etwas behauptet worden, was er nie gesagt habe. Ich habe kein Grundschulverbot für Kinder mit schlechten Deutschkenntnissen gefordert, versichert Linnemann.
Die Deutsche Presseagentur hat mir diesen Begriff in den Mund gelegt, in die Überschrift mit einem Zitat und hat sich gestern entschuldigt. Und sie haben auch gestern übrigens den ganzen Tag weiter berichtet, dass ich diesen Begriff Grundschulverbot für diese Kinder gefordert habe. Das stimmt nicht. Ich möchte niemanden ausschließen, sondern ich möchte diese jungen Menschen besonders fördern.
Allerdings nicht in der ersten Schulklasse, sondern in einer Vorschule. Um es auf den Punkt zu bringen, hatte Linnemann in der Rheinischen Post erklärt, ein Kind, das kaum Deutsch spricht und versteht, hat auf einer Grundschule noch nichts zu suchen. Hier muss eine Vorschulpflicht gelten. Notfalls muss seine Einschulung auch zurückgestellt werden. Von populistischem Unfug hatte daraufhin Linnemanns Parteifreundin Karin Prien, christdemokratische Bildungsministerin in Schleswig-Holstein, gesprochen. Heute widerspricht im ARD-Morgenmagazin auch Thies Rabe, Sozialdemokrat und Schulsenator in Hamburg.
Natürlich müssen wir mehr für die Sprachförderung tun, aber es ist sowieso kein Kind perfekt, wenn es zur Schule kommt, denn es soll doch erst in der Schule etwas dazu lernen und deswegen kann man Kinder nicht ausschließen und hier Eintrittskarten verteilen.
Ähnlich sieht das auch Marie Resi Lasek. Sie ist Vorsitzende des Grundschullehrerverbandes und hält es für den genau falschen Weg, Kinder mit schlechten Deutschkenntnissen in Kindergarten oder Vorschule zu verbannen.
Kinder, die in eine Vorklasse kommen, in der nur Kinder sind, die nicht genügend Deutsch sprechen, dann haben sie keine Sprachvorbilder. Kinder erlernen Sprache und Kommunikation im Miteinander umgehen und in der Situation, wo ihnen möglichst viel Sprache, deutsche Sprache, geboten wird.
Carsten Linnemann wünscht sich dagegen eine gezielte Förderung in Vorschulen und verweist auf Hessen. Dort heißt es im Schulgesetz wörtlich, schulpflichtige Kinder, die nicht über die für den Schulbesuch erforderlichen deutschen Sprachkenntnisse verfügen, können für ein Jahr von der Teilnahme am Unterricht zurückgestellt werden. Alexander Lorz, Präsident der Kultusministerkonferenz und zuständiger Minister in Hessen, verweist gegenüber unserem Sender auf sogenannte Vorlaufkurse, die vor der Einschulung die Deutschkenntnisse erweitern und testen sollen. Zugleich betont der Christdemokrat, wir wollen kein Kind ausgrenzen, da Integration am besten in der Kindertagesstätte oder Schule gelingt. Wir reden hier nicht nur über Kinder mit Migrationshintergrund, betont CDU-Wirtschaftsmann Linnemann. Auch Erstklässler aus deutschen Familien hätten oft genug Probleme. In Berlin besteht ein Viertel der Kinder den Deutschtest in der Kita nicht, ärgert er sich. Und es hat keine Konsequenzen. Das müssen wir doch ändern.
Und wenn es so ist, dass man Tests nicht besteht, dann muss man die Vorschule verlängern. Und da glaube ich, das ist besser als eine Einschulung.
CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak fordert eine bessere Sprachförderung im Kindergarten. Linnemann habe damit einen wichtigen Punkt gemacht. Das glaubt auch Heinz-Peter Meidinger, der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, gesteht dem CDU-Bundestagsabgeordneten zu, eine große Herausforderung richtig angesprochen zu haben, nämlich die, dass ein Fünftel aller Erstklässler keine ausreichenden Deutschkenntnisse hat, um dem Unterricht zu folgen. Da macht eine Rückstellung durchaus Sinn, wenn in diesem Jahr dann eine entsprechende vorschulische Sprachförderung erfolgt, so Meidinger gegenüber der Passauer Neuen Presse.
Die Debatte um die notwendigen Deutschkenntnisse von Grundschülern, Informationen von Frank Capellan. Seit die neu eingeführten E-Scooter in deutschen Städten unterwegs sind, häufen sich wie erwartet auch die Meldungen über Unfälle und andere Probleme. Die Sozialverbände fordern jetzt schärfere Regelungen und das unterstützt nun auch der Deutsche Städtetag. Nach den vielen Beschwerden haben sich in Berlin heute Vertreter des Senats mit den Anbietern der Elektroroller zusammengesetzt. Was dabei herausgekommen ist, dazu Sebastian Engelbrecht.
Das Durcheinander im Stadtbild soll ein Ende haben. Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther beriet heute mit Polizeipräsidentin Barbara Slowik, drei Bezirksbürgermeistern und fünf E-Scooter-Anbietern über neue Regeln für die Nutzung der Elektro-Tretroller. Die wichtigste Entscheidung verkündete die Senatorin.
Wir haben besprochen, dass gerade an besonders historischen Orten wie dem Brandenburger Tor oder auch dem Holocaust-Denkmal sich eine enorme Masierung der E-Scooter zeigt. Da wurde uns zugesichert, dass noch heute diese Gebiete zum Parken gesperrt werden.
Die Tretrollerverleiher sicherten der Berliner Verwaltung zu, die Parkfunktion für beide Zonen in ihren Apps zu blockieren. Zudem dürfen die E-Scooter, so eine weitere Vereinbarung aus dem Gespräch, künftig nicht mehr auf Gehwegen abgestellt werden. Bis zum Beginn der nächsten E-Scooter-Saison, also bis zum Frühjahr nächsten Jahres, wollen die Bezirke Berlin-Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln Abstellflächen für E-Scooter schaffen, zum Beispiel an Straßenecken. Der Bezirksbürgermeister von Neukölln, Martin Hiekel, schlägt vor,
dass genau diese Eckenräume natürlich dafür prädestiniert sind, sie umzuwidmen für beispielsweise Parkmöglichkeiten für Leihgeräte oder auch für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer und das Ganze auch baulich zu sichern. Es wäre eine Win-Win-Situation für die Bürgerinnen und Bürger als auch für diejenigen, die dann ihre Leihgeräte günstig abgeben wollen.
Die Elektroroller dürfen in Berlin künftig nicht mehr kreuz und quer abgestellt werden, sondern nur noch auf speziell ausgewiesenen Flächen. Diese sollen auf Kosten von Parkplätzen für Autos geschaffen werden. Die Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slowik ist zufrieden mit dem Beschluss.
Das zentrale Abstellen der Scooter ist natürlich auch für uns als Polizei ein ganz zentraler Punkt, denn das sind Stolperfallen, das sind Sicherheitsfallen, die Scooter, die im Moment auf den Gehwegen eben ungeordnet stehen.
Im Berliner Bezirk Neukölln musste die Feuerwehr kürzlich E-Tretroller aus Baumkronen auf den Boden zurückholen. Viele Berliner stören die Elektroscooter, die seit Mitte Juni zugelassen sind. Die auf Bürgersteigen abgestellten Scooter gefährden Blinde und Gehbehinderte. 5000 der neuen Fahrzeuge gibt es mittlerweile in Berlin, die meisten in Mitte. Prinzipiell begrüßt Umwelt- und Verkehrssenatorin Günther das neue Verkehrsmittel.
Wir alle haben das Interesse daran, dass wenn die Scooter auf den Straßen unterwegs sind, dass sie natürlich auch eine Akzeptanz finden und dass sie von der Bevölkerung angenommen werden. Und es kann nur sein, wenn sie nicht als Behinderung wahrgenommen werden.
Einer Bilanz der Berliner Polizei zufolge sind die Elektrotretroller ein zusätzliches Risiko auf den Straßen. Seit Mitte Juni gab es 38 Verkehrsunfälle, an denen E-Scooter beteiligt waren. Dabei wurden 7 Menschen schwer verletzt und 27 leicht. In 90% der Fälle haben die E-Scooter-Fahrer die Unfälle verursacht. Sie fuhren nicht achtsam genug, benutzten unerlaubterweise den Bürgersteig oder waren betrunken. Auch angesichts dieses Befunds forderte der Gesundheitsexperte der SPD, Karl Lauterbach, eine Null-Promille-Vorschrift, auch für E-Scooter-Fahrer. So könnten gefährliche Kopfverletzungen vermieden werden. Für E-Tretroller gelten momentan dieselben Alkoholgrenzwerte wie beim Auto. Mit bis zu 0,5 Promille Alkohol im Blut ist das Fahren zugelassen.
Aus Berlin Sebastian Engelbrecht und damit zum nächsten Verkehrsproblem. Die Pkw-Maut sollte in den nächsten Jahren eigentlich viele Milliarden in die Kassen des Bundes bringen. Doch nach dem Aus für die Maut, nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes und der Kündigung der schon abgeschlossenen Mautverträge droht nun das Gegenteil. Den Steuerzahler könnte das Fiasko eine halbe Milliarde Euro kosten, so wurde zunächst geschätzt. Doch jetzt heißt es, es könnte noch viel, viel teurer werden, wie Matthias Reiche berichtet.
Die gekündigten Verträge haben das Potenzial, zum Milliardengrab zu werden, ist Oliver Krischer überzeugt. So müssen beispielsweise die für das Mautgeschäft von den beiden Firmen bereits eingestellten Personen auf 12 Jahre bezahlt werden. Außerdem gibt es nicht nur die bisherigen Investitionen zurück, sondern fallen auch Entschädigungen an, wenn der Bruttounternehmenswert durch die Kündigung geschmälert wird.
Das wird die Bundesrepublik Deutschland am Ende mindestens einen dreistelligen Millionenbetrag, wenn nicht sogar über 1 Milliarde kosten. Und Herr Scheuer wird erklären müssen, wieso er diese üppige Entschädigungsregelung in Höhe des Bruttounternehmenswerts, das ist der gesamte Umsatz, den das Unternehmen über die 12-jährige Vertragslaufzeit produziert, warum er diese üppige Entschädigungsregelung ohne Information oder gar Zustimmung des Bundestags gemacht hat, das ist nach unserer Einschätzung klar rechtswidrig.
Es sei unbegreiflich, warum Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer die Mautverträge abschloss, ohne das Urteil des Europäischen Gerichtshofes abzuwarten. Die Grünen fordern deshalb, dass nun sämtliche Unterlagen zum Vertragsabschluss über die Pkw Maut auf den Tisch kommen. Noch einmal der grüne Verkehrsexperte Oliver Krischer.
Das Material, was Herr Scheuer bisher dem Bundestag zur Verfügung gestellt hat, das stellt bestenfalls einen Ausschnitt dar. Wir erwarten, dass hier umfassende Transparenz hergestellt wird. Wenn Herr Scheuer das nicht tut, werden wir mit den anderen Oppositionsfraktionen, mit der FDP und den Linken über die Einsetzung eines Sonderermittlers oder eines Untersuchungsausschusses sprechen. Es kann nicht sein, dass hier nicht die Frage der politischen Verantwortlichkeit geklärt wird.
In dem Fall könnte es eng werden für Andreas Scheuer. Der CSU-Politiker hatte gehofft, durch ein jahrelanges geheimes Schiedsverfahren mit den Mautunternehmen sich selbst über die nächste Bundestagswahl retten zu können.
Für 3 Monate lässt der Schalker Aufsichtsratschef Clemens Tönnies sein Amt jetzt ruhen. Die Reaktion darauf, dass Äußerungen von ihm als rassistisch kritisiert werden. Verkündet wurde die Auszeit, nachdem der Ehrenrat des Fußball-Bundesligisten getagt hat. Ausgestanden ist die Affäre damit aber noch nicht. Nächste Woche will sich auch der DFB, der Deutsche Fußballbund, noch mit dem Fall beschäftigen. Maximilian Rieger berichtet.
Das Leitbild des FC Schalke 04 ist eigentlich eindeutig. Von uns Schalkern geht keine Diskriminierung aus. Wir zeigen Rassismus die rote Karte, steht dort. Und in der Satzung heißt es, dass Mitglieder vom Verein ausgeschlossen werden können, wenn sie ihre rassistische Gesinnung kundtun. Gerade deshalb äußerten sich im WDR Fans enttäuscht über den Umgang mit Tönnies.
Meiner Meinung nach ist das Urteil des Ehrenrats ein Armutszeugnis für unseren Verein.
Gewünscht hätten wir uns, dass Clemens Tönnies als Aufsichtsratsvorsitzender zurücktritt oder gezwungen wird, zurückzutreten, weil er als Gesicht von Schalke nicht mehr tragbar ist.
Zu Tönnies kann ich nur sagen, dass es sehr beschämend ist, was da passiert ist. Der Ehrenrat hat seine Aufgabe meiner Meinung nach nicht erfüllt.
Auch die Schalker Fan-Initiative, die sich seit mehr als 25 Jahren gegen Diskriminierung einsetzt, kritisiert das Verhalten ihres Vereins. Hanebüchen sei es, wenn der Verein die Aussage von Tönnies nur als Diskriminierung bezeichne, sagte Sven Schneider, der Vorsitzende des Projekts bei Deutschlandfunk Nova. Zumal Tönnies das Strafmaß selbst festgelegt habe.
Das ist maximal ein erhobener Zeigefinger. Also es gibt ja auch keinerlei Entschuldigungen nochmal an die eigentlich angegriffen wurden. Da hatten sich ja auch einige Ex-Spieler von Schalke zu Wort gemeldet, Asamoah, Sapai, die ja tatsächlich auch persönlich betroffen waren. Ja, es ist ja quasi ein Freispruch erster Klasse.
Aus Sicht von Schneider sei es das Mindeste, dass sich Tönnies als Wiedergutmachung an antirassistischen Projekten beteiligt. Nun überlege sich die Initiative, wie sie weiter vorgeht. Auch den Aufruf zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung, auf der Tönnies abgewählt werden könnte, ziehe man in Betracht. Der Club hat inzwischen auf die vielen kritischen Reaktionen geantwortet. Der Vorstand sei sich des Schadens bewusst, den der Verein erlitten habe, heißt es in einer Erklärung. Bei aller Aufgeregtheit lasse sich der Ruf des Vereins aber nicht auf eine diskriminierende Aussage reduzieren. Man stelle sich immer, überall und jederzeit entschieden gegen Rassismus, so der Vorstand weiter. Auf Tönnies direkt ging die Führungsriege in der Erklärung allerdings nicht ein. Ausgestanden ist der Vorfall damit noch nicht, denn auch aus der Politik wächst der Druck. Die Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag, Dagmar Freitag, sagte NDR Info, sie sei enttäuscht über die Entscheidung des Ehrenrats.
Natürlich, wenn ich einen ganzen Kontinent und seine Bevölkerung letztlich in eine Ecke stelle, dann erfüllt das für mich schon eher den Tatbestand des Rassismus als nur in Anführungsstrichen der Diskriminierung.
Die SPD-Politikerin forderte den Deutschen Fußballbund dazu auf, Konsequenzen zu ziehen.
Der DFB als große Sportorganisation muss hier auch die Werte des Sports in irgendeiner Form insbesondere im Auge halten. Und ich würde mir von dort ein deutlich klareres Signal wünschen, als es jetzt der Ehrenrat von Schalke gegeben hat.
Die Ethikkommission des DFB beschäftigt sich am kommenden Dienstag mit den Aussagen im Fall Tönnies. Die Kommission selbst kann allerdings keine Sanktionen aussprechen, sondern nur eine Anklage bei der Ethikkammer des DFB-Sportgerichts erheben. Einige Schalke-Fans warten den Ausgang dieses Verfahrens nicht mehr ab. Sie haben in den sozialen Medien angekündigt, ihre Mitgliedschaft zu kündigen.
Und Stichwort Rassismus, der habe keinen Platz in den USA, hat Donald Trump nach den Mordanschlägen in Texas und Ohio gesagt. Doch dem Präsidenten wird vorgeworfen, höchstpersönlich eine Stimmung zu schüren, die Angriffe wie den in El Paso zur Folge hatte. Dort an der Grenze mit Mexiko ist der Präsident deshalb auch nicht unbedingt willkommen, wenn er am Abend den Anschlagsort besuchen will. Dazu Thilo Kössler.
Bob Moore war Chefredakteur der El Paso Times. Er ist heute Autor der Washington Post und er ist Reporter geblieben. Ein wacher Beobachter mit einem feinen Gespür für Menschen, Stimmungen, Gefühlslagen. Bob Moore kam gerade von der kleinen Gedenkstätte zurück, die Bürger von El Paso hinter dem Walmart errichtet haben, wo der Attentäter am Samstagmorgen 22 Menschen erschoss. Eine amerikanische Fahne wehe im Wind und eine mexikanische, beschreibt Bob Moore. Und irgendjemand habe auch eine deutsche Fahne aufgezogen, weil auch ein Deutscher ums Leben kam.
Es ist schwierig, Außenstehenden zu beschreiben, wie zutiefst getroffen und verletzt die Menschen hier sind. Und sie sind wütend, weil ein junger Mann, der nicht aus El Paso stammte, aber völlig fanatisiert war von diesen fremdenfeindlichen Parolen, sich 11 Stunden ins Auto setzte, um hier so viele Mexikaner und mexikanischstämmige Amerikaner zu töten.
Jetzt kommt der Präsident in diese Stadt direkt an der Grenze zu Mexiko, eine Stadt, die immer noch unter Schock steht. Aber es sei dort nicht vergessen worden, erzählt Bob Moore, dass Donald Trump El Paso und die Zwillingsstadt Ciudad Juárez auf der anderen Seite der Grenze immer wieder zur symbolischen Frontstadt erklärt hatte in seinem Kampf gegen die Invasion der Einwanderer, wie Trump sagte. Diesen Hintergrund müsse man kennen, meint Bob Moore, um zu verstehen, weshalb Trumps Besuch heute als Störung der kollektiven Trauer erlebt werde.
Overwhelmingly, the sentiment is that this is an unnecessary intrusion into our communities. efforts to grieve and to heal.
El Paso hat 700.000 Einwohner. Über 80% von ihnen sind mexikanischen Ursprungs. Zwischen beiden Ländern herrscht ein permanentes Kommen und Gehen. 2,5 Millionen Menschen leben in den beiden Städten, die sich als ein gemeinsamer, lebendiger, zweisprachiger Großraum verstehen. El Paso gilt als eine der sichersten Städte der Vereinigten Staaten. Doch Trump erklärte sie kurzerhand zum gefährlichen Zentrum illegaler Einwanderer, Drogenhändler und Verbrecher, in der ein beklagenswerter Zustand der Rechtlosigkeit herrsche. Darauf angesprochen, platzte dem Bürgermeister von El Paso unlängst im Deutschlandfunk-Interview der Kragen. Die Margot ist Republikaner wie Donald Trump. Aber die Äußerungen seines Präsidenten über El Paso nannte er völlig fehl am Platze und schlichtweg falsch.
Those characterizations related to lawlessness and crime are misplaced and not correct.
Das alles gehört auch zur Vorgeschichte der Äußerungen von Veronica Escobar, der demokratischen Abgeordneten von El Paso, die gestern für Schlagzeilen sorgten. Gegenüber dem Fernsehsender MSNBC erklärte sie den Präsidenten zur unerwünschten Person. Trump sei in El Paso nicht willkommen.
He is not welcome here. He should not come here while we are in mourning.
Veronica Escobar legte dem Beraterteam Trumps nahe, dem Präsidenten eine Phase der Selbstreflexion zu empfehlen.
I would encourage the president's staff members to have him do a little self-reflection.
Das traf den Nerv der Menschen in El Paso. Bob Moore sprach an der Gedenkstätte hinter dem Walmart mit einer Frau, die dem Präsidenten empfahl, zuzuhören und nicht zu reden. El Paso habe dem Präsidenten eine ganze Menge mitzuteilen.
If the president is going to come here, he should come here to listen, not to talk. And this is what she said. She said, these people, this community, they have something to say now to him.
Bis zuletzt blieb offen, wie sich der Besuch des Präsidenten in El Paso heute gestalten soll und was das Weiße Haus für den Aufenthalt Donald Trumps plant. Eines indes galt schon als sicher. Donald Trump wird in El Paso nicht öffentlich sprechen. Er wird sich eher im Hintergrund halten.
Der Handelsstreit zwischen den USA und China eskaliert und belastet weltweit die Börsen. US-Präsident Trump gibt sich empört und wirft China Manipulation vor wegen Abwertung der Landeswährung Yuan. Die nächste Verhandlungsrunde steht zwar erst in einigen Wochen an, doch Experten fürchten jetzt weitere Verwerfungen in diesem Handelsstreit. Aus Washington, Martina Butler.
Berater haben US-Präsident Trump offenbar empfohlen, die Verhandlungen mit China wieder aufzunehmen, die Spirale im Handelskonflikt nicht weiter hochzuschrauben. Aber Trump hat bei einem Wahlkampfauftritt versprochen,
wir haben hunderte Milliarden jedes Jahr an China verloren. Das muss aufhören. Das verstehen Sie. Bis es einen Deal gibt, werden wir China höllenmäßig besteuern.
Mit seiner Ankündigung zusätzlicher Zölle geht der US-Präsident allerdings einen Weg, den nicht alle in seinem Team unterstützen. Jim Cramer, ehemaliger Hedgefondsmanager und Börsenexperte, versucht sich im Kaffeesatzlesen.
Is it commerce or is it an existential crisis?
Ist es Handel oder eine existenzielle Krise? Ich glaube, der Präsident denkt an manchen Tagen das eine und an anderen das andere. Sein Handelsbeauftragter Lighthizer meinte, es ginge um Handel. Trumps Berater Navarro meint, es ist eine Existenzkrise. Das meint auch Vizepräsident Pence. Das Weiße Haus ist gespalten.
Analystin Jill Schlesinger berichtet im Interview mit NPR, welche Reaktionen sie auf dem Finanzmarkt erlebt. Viele Investoren, mit denen ich rede, sagen, dass sie erstmal ein bisschen Geld abziehen und gucken wollen, wie sich das alles entwickelt. Trump will mit seinen zusätzlichen Zöllen ein Ergebnis im Handelsstreit erzwingen. Einer seiner ehemaligen Berater sagte gegenüber der Washington Post, dass die Leidensfähigkeit der Chinesen offenbar höher sei, als die USA das erwartet hätten. Im Moment würden sich beide Seiten gegenseitig fertig machen. Trump ist sich sicher, dass er weiß, was Chinas Strategie ist.
Die hoffen auf einen anderen Präsidenten in 1,5 Jahren, sodass sie uns wieder abzocken können, wie in den letzten 25 Jahren.
Den Druck auf China immer weiter zu erhöhen, trifft auf Kritik in den eigenen republikanischen Reihen, so Kevin Cirilli bei Bloomberg.
Es gibt viele Republikaner, auch viele seiner größten Anhänger wie Senator Lindsey Graham aus South Carolina. Das ist Boeingland. Er hat schon gesagt, dass er hoffen würde, dass Trump das nicht so weitermacht.
Aus ungewohnter Richtung kommt hingegen Ermutigung. Chuck Schumer, Minderheitsführer der Demokraten im Senat.
We have to be really tough on China.
Wir müssen hart gegen China sein. Die haben uns ausgenutzt, die USA haben viel Geld und Millionen Arbeitsplätze verloren, weil China nicht fair war. Hart gegen China vorzugehen ist richtig.
Genüsslich twittert der US-Präsident einen Mitschnitt von Jim Cramer auf CNBC.
Warum brauchen wir die Chinesen überhaupt? Warum sagen wir denen nicht, wir brauchen eure Märkte nicht, wir kriegen nicht viel von euch. Uns ist egal, was ihr mit Apple oder Starbucks macht.
Das Weiße Haus sendet trotz weiterer Eskalationsstufen immer wieder eine Botschaft. Es liegt an China. Unsere Türen sind offen.
Aus Washington Martina Butler. Aktuelle Berichte unserer Korrespondenten dann wieder um 23.10 Uhr in der Sendung. Das war der Tag und das waren die Informationen am Abend. Heute mit Martin Sagatta.